Das hört sich schon ein bisschen schräg und auf jeden Fall ein bisschen ungewöhnlich, auf jeden Fall interessant an. Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem experimentellen Musiktheater, aus der experimentellen Musiktheater-Show. So ist es richtig, Melancholia, mit der heute Abend im Haus der Berliner Festspiele die Märzmusik eröffnet wird, das Festival für neue Musik in Deutschland. Konzipiert und komponiert hat das unter anderem die Komponistin Brigitta Mundendorf, die ich jetzt hier bei uns herzlich begrüße. Hallo Frau Mundendorf.
Hallo, ich freue mich, Dankeschön.
Bevor wir in die Komposition und die Show einsteigen, würde ich von Ihnen gerne wissen, also das Stück heißt ja Melancholia, was bedeutet Ihnen persönlich Melancholie?
Also ich finde es einen wahnsinnig spannenden Begriff, weil er über die Jahrhunderte ja immer wieder eine ganz andere Bedeutung gehabt hat. Und er scheint irgendwie so ein Begriff zu sein, der mit uns mitlebt, ja, und sich immer wieder auch ja halt verändert, ne? Also mal war es eine Krankheit, ne? Dann ist es eben die Schwester der Genialität oder ein Moment der Kontemplation. Ich finde Melancholie eigentlich ganz wichtig für Kreativität, für das Szenieren und für das Nachdenken auch eben darüber, wo wir gerade sind, wo wir stehen, also so eine Art Raum für eine Selbstreflexion.
Mhm. Und sind wir dann auch schon mittendrin in der, wenn ich so, wenn man so sagen kann, in der Erklärung des Stücks? Ist das eine Auseinandersetzung mit der Melancholie? Weil der Untertitel ist auch noch recht spannend, eine Show gegen die Gleichgültigkeit des Universums.
Ja, diese Gleichgültigkeit des Universums, mit der sind wir ja immer konfrontiert. Und das ist immer die Frage, interpretieren wir das als eine Gleichgültigkeit oder den Lauf, den das Leben halt so nimmt, ja? Ich glaube, Melancholia war für uns eigentlich der Versuch, in dieser Schwere eigentlich immer wieder Räume zu schaffen, die diese Schwere aufbrechen. Und daraufhin haben wir eben gesagt, wir wollen eigentlich eher eine Musiktheater-Show machen, die eben auch mit dieser Leichtigkeit spielen will, genau das zu tun. Und haben dann 7 Kapitel entworfen, die so verschiedene Facetten und Szenen auch der Melancholie widerspiegeln und auch den Versuch, damit umzugehen, ne? Und das beginnt eigentlich, weiß ich nicht, ein bisschen so wissenschaftlicher gedacht, mit einem Buch von Robert Burton, Die Anatomie der Melancholie, in der er schon im 16. Jahrhundert versucht hat zu erklären, woher kommt die eigentlich? Liegt es am Essen? Liegt es an unserem Schlafrhythmus? Liegt es an der Ernährung?
Am Essen?
Oder an der Luft, was ist das irgendwie? Und hat in einem Selbstversuch das irgendwie versucht zu erklären. Bis hin zu dem Kopfstoß von Zinedine Zidane, ja, über den dann der Philosoph Jean-Philippe Toussaint geschrieben hat. Vielleicht war das die letzte Flucht vor dem vollendeten Werk, ja, oder eben auch der Versuch, so eine Art Hyperkultur zu schaffen, wenn der iranische Nayanban-Spieler Saeed Chambesadeh versucht, mit einem westlich orientierten Ensemble zusammenzuspielen. Mhm. Also auch so diese Versuche, auch immer wieder Hindernisse so zu überbrücken, ja, das ist für mich, finde ich, auch etwas, was die Melancholie eben auch schaffen kann.
Sie haben es gerade so en passant erwähnt, aber dieser Kopfstoß, wenn man ihn so nennen kann, von Zinedine Zidane, könnt ihr den noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen? Und was hat der mit Melancholie zu tun?
Ja, das war so ein entscheidendes Spiel eines Fußballers, der weltberühmt ist, war, Zinedine Zidane. Es war eigentlich sein letztes Spiel bei der WM in Berlin 2006, in dem er provoziert worden ist im Spiel, hat sich auch provozieren lassen und hat dann mit einem relativ aggressiven Antwort, nämlich einem Kopfstoß, den Fußballer aus der gegnerischen Mannschaft eben angegriffen. Und das war für alle ein extrem schockierender Moment, so auf ganz, ganz vielen Ebenen eben, ne? Und dieser Philosoph, der eben im Stadion saß, Jean-Philippe Toussaint, der hat das Buch geschrieben, die Melancholie des Zinedine Zidane, ja? Der er versucht hat, irgendwie zu beschreiben, was diese, und er hat es als die Flucht vor dem vollendeten Werk bezeichnet, ja. Ist natürlich sehr poetisch ausgedrückt und erzählt das so aus seiner Perspektive, wie er das erlebt hat. Man kann das also auf ganz unterschiedliche Arten verstehen, aber ich fand das eine sehr interessante Deutung eigentlich.
Ich habe Ihr Stück noch nicht gesehen. Es hat ja jetzt erst Premiere, Deutschland-Premiere, muss man sagen. In Bregenz und in Holland ist es ja schon aufgeführt worden. Aber wenn ich dann lese, dass das auch in Beziehung gesetzt wird zu Albrecht Dürers berühmten Kupferstich Melancholia I von 1514 mit Bezügen zu verschiedenen Themen und Figuren, also Fußballstadien, digitale Friedhöfe, österreichische Volkslieder, da habe ich auch das Gefühl, es gibt keine ganz klare Definition, sondern tatsächlich so eine große Spielwiese, wo man so assoziativ sich drauf einlässt?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Spiel der Assoziation, ne? Und Assoziation funktioniert ja immer, dass man irgendwas etabliert und von dort aus weitergeht und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo man landet. Und wir haben also gerade diese 7 Kapitel ja auch sehr unterschiedlich gebaut, wo es für mich auch als Komponistin eigentlich galt, diese Herausforderung immer anzunehmen und zu sagen, okay, wie kriege ich diesen Kopfstoß? Das sind dann sie dann eigentlich in Musik übersetzt, ja, oder in eine musikalische Situation. Ne? Und daraus folgt dann auch, dass für mich zum Beispiel der Fußballchor in den Stadien ist nicht was viel anderes als ein Kontrapunkt in einer großen barocken Kirche. So. Also dieses Denken des ganz Großen, dieses Kathedralenhaftige, ne? Das sind ja auch so Momente, die sich einstellen, wenn man inmitten von Tausenden von Menschen steht und die plötzlich anfangen zu singen. Ne? Und das hat was sehr Schönes und gleichzeitig irgendwie auch was so beinahe schon Beängstigendes oder vielleicht auch was, oder kann auch was sehr, so ein Gefühl haben von Geborgenheit, aber auch von Verlorensein. Ne?
Ja,
und,
also
und
auf jeden
so
Fall
etabliert.
Intensives Gefühl.
Ja, ein ganz intensives Gefühl, was dann natürlich auch jetzt im Musikteil immer wieder aufgegriffen wird und dann aber in so merkwürdige Kontexte gesetzt. Und das ist schon, ich glaube, Melancholia ist schon ein Trip. Also man steigt ein irgendwie und muss sich einfach darauf einlassen, weil das auch wahnsinnig überbordend ist. Ja? Es ist eigentlich eine Feier von einem kreativen Potenzial. Und das, da kommt man auch nur heil durch, wenn man sich dem hingibt, so würde ich sagen.
Ein Trip, ja. Also das Video, was man auf der Seite von März Musik sieht, das sieht auch wirklich aus wie, ja, also ziemlich trippy. Ich sage nochmal so ein paar Sachen. 14 Musiker, 6 Sänger, da gibt es Elektronik, 3D-Sound, ganz viel Visuelles, wo man so richtig eintauchen kann. Es gibt auch eine App. Was kann man mit der anstellen?
Also wir hatten überlegt, was unsere klassische oder was wir statt einer klassischen Ouvertüre setzen können und haben eigentlich gedacht, am liebsten wollen wir, dass das Publikum sich selbst begegnet und dass es irgendwie so einen spielerischen Zugang erstmal kriegt zu dem Stück. Und daraufhin haben wir eben auch mit gemeinsam mit Veronika Simmering, die hat die visuellen Welten gestaltet für Melancholia, eine App entwickelt, in der diese Figuren aus dem Dürer-Bild in der Realität erscheinen, so über AR durch das Handy. Also man scannt einen QR-Code und sieht dann diese Figuren im Raum rumlaufen. Aber der Hund ist eben nicht der Dürer-Hund, sondern dieser Boston MIT Robotics-Hund, der immer wieder hinfällt und eigentlich scheitert, oder die Putte ist eine Drohne, die abstürzt, und das Wesen sitzt ein bisschen gelangweilt in der Gegend rum. Und es gibt eben zu diesen Figuren 6 verschiedene Klänge. Und je nachdem, welchen QR-Code man scannt, kann man im Nachbar-Handy ergänzende Soundfiles hören. Ne? Das heißt, also man steht eigentlich gemeinsam, in diesem Fall im Haus der Berliner Festspiele, scannt diese QR-Codes und man hört so eine Art Handychor.
Hört sich wahnsinnig spannend an. Neue Musik, das ist ja für viele auch immer noch so ein, ich würde sagen, ein bisschen sperriger Begriff, so ähnlich wie bei Free Jazz, also haben da Leute Manschetten vor. Obwohl unsere Musikredakteure hier auch immer wieder predigen, zum Beispiel beim Festival Ultraschall, das wir ja von Radio 3 mitveranstalten, dass man keine Angst haben muss, dass man auch Spaß machen kann, man nicht alles sofort verstehen muss. Trotzdem ist es so ein bisschen speziell, und was Sie jetzt beschreiben, ist auch eher speziell. Wie sind Sie überhaupt zur neuen Musik gekommen?
Ich denke, ich bin ein bisschen über den Umweg dahin gekommen, weil ich auch eigentlich mit neuer Musik anfangs wenig zu tun hatte. Ich bin eher in der Clubkultur aufgewachsen, habe aber zu Hause auch Klavierunterricht bekommen und hatte somit immer diese beiden Herzen eigentlich in meiner Brust. Ja? Also zum einen habe ich irgendwie Sonaten geübt und gleichzeitig geht man abends halt tanzen zu Elektromusik oder Drum Bass oder wie auch immer so. Und habe mir den Weg dahin eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen gebahnt. Also von Aushängen in der Hochschule, ich bräuchte irgendwie mal Unterricht. Ja, das war wirklich eine ganz lange Suche, weil ich auch anders sozialisiert war und so. Und eigentlich aber immer wieder Menschen begegnet bin, die mich irgendwie darauf hingewiesen haben, ne? oder das Interesse auch geweckt haben und denen ich einfach gefolgt bin so und plötzlich auch selbst dann eine Leidenschaft entwickelt habe. Ne? Und ich finde, neue Musik ist ja ein Begriff, was der so schwer macht, ist, dass er schon so lange besteht. Ja? Über 120 Jahre sprechen wir von neuer Musik. Was mich aber interessiert, ist eigentlich immer so die Frage, was ist das Experimentelle? Und in meiner Musik ist es ja eben auch so, dass ich ja eigentlich mit den Genres arbeite. Ne? Also die etwas wie Pop oder Kitsch oder eben auch neue Musik sind für mich eigentlich Hüllen, mit denen ich mich auseinandersetze oder die ich auch nutze. Das heißt, in Melancholia wird man genauso gut einem Karaoke-Song begegnen wie eben einem Duo, was eben auf einem Kontrapunkt basiert, ist ein großes Hobby von mir, aber mit einem Fußballchor zusammenkommt. Ja, also es geht mir eigentlich darum, diese Genres irgendwie auch ein bisschen auszuhöhlen und uns auch zu zeigen, wofür sie eigentlich stehen, was sie können und wo sie auch an Grenzen stoßen. So, ne?
Okay.
Und von daher...
Ja, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Entschuldigung.
Nee, von daher, glaube ich, muss man bei Melancholia so gar keine Angst haben, dass es einem jetzt zu schräg klingt oder so. Ich glaube, die Herausforderung ist hier eigentlich vor allen Dingen, ja, sich da rein zu begeben.
Und eine Herausforderung ist, überhaupt Tickets zu kriegen, denn beide Vorstellungen heute und am Samstag sind schon ausverkauft. Aber ich denke, mit etwas Glück geht da vielleicht noch was an der Abendkasse im Haus der Berliner Festspiele heute Abend, also die Eröffnung. Vielen Dank, Brigitta Mundendorf, Komponistin von Melancholia. Gemeinsam mit Moritz Lobeck hat sie dieses Stück konzipiert und komponiert. Vielen Dank für das Gespräch und eine feine Zeit bei der Märzmusik hier in Berlin.
Dankeschön.